Heute müsst ihr stark sein. Erstens, weil der Dömer nicht mit mir im Studio ist. Der hat andere Aufgaben. Und zweitens müssen wir über die Barrage 2019 reden. Etwas, wo ich gemeint habe, ich könnte es vermeiden. Aber ich habe mir einen Gast dazugeholt, der die Wahnsinnssaison 2018-2019 der FC Aarau geprägt hat wie kaum ein anderer. Sag mal hoi.
Servus.
Stehplatz Brücklifeld. Der FCA-Tag vom Totomat bis in die Kiebeige.
Ja, wer könnte sich sein, der Servus sagt? Stefan Major, danke vielmals, dass du den Weg ins Studio gefunden hast. Und erzähl mal schnell, wieso bist du überhaupt in der Schweiz? Wieso bist du in Aarau?
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da bin. Die Anmoderation natürlich, die Barrage, das tut noch immer weh. Aber das ist Teil der Geschichte von mir als Spieler, vom Verein. Deswegen können wir da gerne drüber sprechen. Ich bin im Zuge meiner Trainerausbildung, ich bin im Pro-Lizenzkurs in Österreich, bin ich aufgenommen. Und muss im Zuge dieses Kurses ein Praktikum machen, eine Hospitation von 5 Tagen im Ausland. Und mein ehemaliger Trainer, mit dem ich bei Red Bull-Zeiten zusammengearbeitet habe, Ricardo Muniz, ist nicht weit weg von hier beim FC Zürich. Und der hat mir erlaubt, dass ich bei ihm tagtäglich beim Training reinschauen darf. Und deswegen bin ich hier. Bin aber natürlich beim Olli Eckle zu Hause. Ein Spieler, mit dem ich seit 2018, 2019 immer in Austausch habe, Zeit verbringe. Und der hat gemeint, natürlich, wenn du nach Zürich oder näher Zürich kommst, dann... Ja, meine Türen sind offen, kann es bei mir sein. Und ja, dann bin ich sehr nah an Aarau
dran. Ja, was heißt das? Pennst bei ihm auf dem Sofa?
Im Gästezimmer. Er hat mir das Sofa auch angeboten, aber gesagt, du, im Gästezimmer habe ich auch noch Platz für dich und von dem her passt das ganz gut.
Sehr gut. Hat das Bett Überlänge für dich? Du bist über 2 Meter groß,
ja,
oder? So ein Standardbett schwierig.
Ich lieg schräg drinnen, aber für die paar Stunden Schlaf geht schon, weil es ist wirklich intensiv. Ich bin heute auch schon wieder um 7:30 in der Früh weggefahren, habe Frühstück dort mitgenommen, Vormittagstraining mit den Ersatzspielern, zweite Mannschaft, weil die erste Mannschaft ist heute nach Sion gereist. Da bin ich heute nicht dabei gewesen, sondern erst dann am Samstag beim Spiel gegen eBay. Aber sonst guter Komplex dort beim FC Zürich. Die haben da vor 2 Jahren was richtig Schönes hingestellt. Schönes Trainingszentrum, die ganzen Plätze, die Jugend verfolgen. Und sind auch einige andere Österreicher dort im Verein tätig und sich da austauschen und sprechen. Da kommen schon einige Stunden zusammen. Und jetzt war ich den ganzen Vormittag dort. Bin jetzt um 2 zu Olli und jetzt um 3 bei dir im Studio.
Du machst Pro-Lizenz und gehst zum FCZ. Wäre der FCA auch in Frage gekommen? Oder hast du keinen Kontakt zum Brunello Jacopetta? Oder hat Rolli nicht gesagt, hey, komm doch bei uns vorbei, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit miteinander?
Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich war ja bei einigen Vereinen in meiner Karriere. Ich wollte zu einem Verein, wo ich selbst noch nicht aktiv war, aber trotzdem jemanden kennen, der mir dort die Türen aufmacht. Ich glaube, beim FCA kenne ich viele Leute und ich glaube, wenn ich einen Sandro oder vielleicht in Zvero oder wenn ich einen Olli gesagt hätte, hey, mach mir was klar, dann wäre das sicher was möglich gewesen. Aber wie gesagt, ich wollte einfach auch zu einem Verein, den ich nicht kenne und einfach schauen, wie dort gearbeitet wird, wie die Struktur ist, wie die Verbindung zwischen Jugend und dann zweite Mannschaft Profis ist, dass ich da einfach einen Einblick bekomme. Für mich als Trainer, ich möchte irgendwann an der obersten Stelle stehen als Cheftrainer und da einfach von vielen Vereinen viel mitnehmen. Das habe ich in meiner Spielerkarriere machen können. Und jetzt möchte ich einfach so, ich bin Talentetrainer in der Fußballakademie in Burgenland unten und bin dafür die besten Spieler zuständig. Und da möchte ich einfach auch wissen, wie rennt das bei einem anderen Verein ab. Und wie gesagt, der Kontakt mit Ricardo ist nie abgelaufen. Wir haben immer wieder einen Austausch gehabt und deswegen habe ich gesagt, das passt jetzt gut bei mir rein. Und da macht bis jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Macht es auch Sinn, wenn ihr zwei zusammen an der Seitenlinie steht und eine Übungsleitung machen, weil ihr auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, extrovertierte Typen.
Okay.
über Ricardo Muniz hat man natürlich auch Aarau und Umgebung in der letzten Zeit natürlich als Trainer vom FC Zürich einiges gehört. Ist das so ein bisschen, hast du auch so ein bisschen einen gesucht, der wahrscheinlich ein bisschen ähnlich tickt wie du?
Ja, ich war sehr erfolgreich mit Ricardo und die Art und Weise, wie er am Platz arbeiten möchte und arbeitet auch noch. Und ich glaube, der wird bald 60 oder ist schon 60 und ist noch immer intensiv am Training dabei, möchte mitmachen. Er lebt es einfach. Und ich bin auch aus noch einer anderen Generation. Ich habe mir alles hart arbeiten müssen und wir dürfen es uns oft nicht zu leicht machen. Und er möchte sehr viel abverlangen von den Spielern. Er fordert sehr, sehr viel. Aber er gibt auch sehr, sehr viel. Und ich glaube, die Möglichkeit zu haben, beim FC Zürich als junger Spieler raufzukommen, die Möglichkeit gibt er jetzt einigen Spielern. Das ist schon sehr gut. Aber sein Mindset, er ist Holländer, er war in England tätig, er war bei anderen Vereinen noch wirklich unterwegs. Er bringt extrem viel mit und er verkörpert schon noch Werte, die ich dann selbst wieder in mir sehe.
Also gut, bevor wir vor allem natürlich auch ein bisschen zurückschauen und über den FC Aarau reminiszieren, vielleicht noch anschliessend noch fragen, was ist denn das Ziel oder vor allem, wenn ist es erreicht? Ist der Stefan Meyerhofer Cheftrainer in einer, ja, zum Beispiel in einer österreichischen Bundesliga oder in der Challenge League oder der Superliga der Schweiz irgendwie ab Saison 25, 26? Ist das realistisch? Oder?
Ja, die Berechtigung, dass ich eine Profimannschaft trainiere, hätte ich jetzt schon mit dem Antritt, dass ich im Kurs bin. Natürlich da einen Verein zu finden, zu sagen, ich nehme einen Trainer, der jetzt noch quasi in Ausbildung ist, ist schwierig, aber jetzt nicht unmöglich. Deswegen, ich kenne viele Leute, aber ich lasse auch alles auf mich zukommen. Ich habe mittlerweile eine Tochter, die im Jänner jetzt 3 wird. Ich habe einen Sohn mit einem halben Jahr. Also es muss einfach auch die ganze Konstellation für mich und für meine Familie passen. Das war damals noch anders, als junger Mann wohin zu gehen. Aber jetzt mit einer ganzen Familie muss man sich das schon gut überlegen, die nächsten Schritte. Und es muss einfach auch passen. Aber es kitzelt extrem, jetzt aus dem gewohnten Umfeld, wo ich bin, jetzt gerade rauszukommen. Gestern, heute bei einem anderen Verein neue Einblicke zu bekommen. Zu sagen, ich möchte jetzt einfach wirklich zeitnah im Profibereich als Cheftrainer arbeiten, das juckt mich schon. Und ob es vielleicht ab nächstes Jahr im Sommer dann ist oder vielleicht eine Saison drauf, das wird sich einfach zeigen.
Zum Glück hatte ich nicht immer eine Freundin. Das war mal ein Zitat von dir, wo du angesprochen worden bist auf die vielen Vereine, wo du Spieler gsi bist. Binnen. Ich glaube, in 17 Jahren sind es mehr als 17 Vereine gewesen. Ja. Also wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen schwieriger mit Familie und mit Sackkompakter einfach durch halb Europa reisen. Oder?
Definitiv. Früher war es so, der Austausch mit meinem Berater vielleicht auch, da kommt eine Anfrage, da ist Interesse da. Ja, verfolgen wir mehr, wollen wir machen oder einfach nein. Und jetzt ist es einfach schon so, dass du einfach natürlich deine Freundin mit einbindest und einfach sagst, hey, wollen wir uns das als Familie antun oder nicht? Weil Fußball ist so ein wunderschöner Beruf für mich als Person. Da jetzt die ganze Familie mit reinzupacken und zu sagen, wir gehen jetzt wohin? Da wäre vielleicht letztes Jahr im Sommer schon was möglich gewesen, wo ich sage, als Co-Trainer, ich kann mitgehen. Aber wenn dann der Cheftrainer nach 3 Monaten gekündigt wird und du auch quasi deinen Job verlierst, dann stehst du da mit Familie. Kleines Kind, Kindergarten etc. Man muss sich schon viele Schritte voraus überlegen, zu sagen, mache ich das jetzt und hat es einfach auch Sinn. Aber irgendwann musst du dieses Risiko als Cheftrainer eingehen, zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Verein, auch wenn es nach 3, 4, 5, 8 Monaten scheitern solltest, dass du dann einfach sagst, okay, wir machen das, das ist ein Abenteuer, wir machen das jetzt gemeinsam und ich glaube, da steht meine Familie zu 100% hinter mir, unterstützt mich auch. Aber trotzdem mit 2 kleinen Kindern muss man sich das schon sehr, sehr gut überlegen und sagen, wollen wir das machen oder nicht? Aber das wird sich in Zeit einfach dann irgendwann mal zeigen und wird eine spannende Zeit dann auf jeden Fall werden.
Dabei hat es auch eigentlich ganz anders können rauskommen. Du bist nämlich schon mal vor der Entscheidung gestanden, ob du überhaupt im Fußball sein willst. Du hast, glaube ich, mal deine Karriere oder einmal bist nicht mehr aktiver Fußballer gewesen, hast im Restaurant von deinen Eltern ausgeholfen und eigentlich wäre auch mal das Ziel gewesen, dass du das Restaurant übernimmst von den Eltern. Und dann bist du doch wieder Fußballer geworden. Jetzt, vielleicht schnell. Also einerseits natürlich, wie war das damals gewesen, aber andererseits auch, ist nie die Überlegung gewesen, nach der aktiven Karriere als Fußballer vielleicht zurück in die Gastronomie zu gehen, weil du gelernter Koch bist ja zum Beispiel.
Genau, ich bin gelernter Koch und Restaurantfachmann. Damals war die Entscheidung schon so, Betrieb der Eltern übernehmen oder Fußball. Ich habe mich ganz klar für den Fußball entschieden und ich habe 2013 mit der Trainerausbildung angefangen, B-Lizenz, 2018 die A-Lizenz und dass ich jetzt im Frühjahr, Sommer in diesen Kurs gekommen bin, ist für mich einfach essentiell, weil wenn ich etwas anfange, dann möchte ich es auch einfach fertig machen und die UEFA Pro-Lizenz ist die höchste Trainerausbildung, die du haben kannst und das ist schon was ich immer angestrebt habe. Deswegen war die Entscheidung schon sehr einfach, dass ich einfach im Fußball bleiben möchte. Mir macht der Job jetzt als Talentetrainer extrem viel Spaß, tagtäglich auch mit den jugendlichen Kindern zu arbeiten, was zu entwickeln und ihnen vielleicht auch dann Hilfsmittel mitzugeben. Ob dann einer Profi wird oder nicht, das hängt von ihm alleine ab. Es gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Also das sind immer Faktoren und Komponenten, die man oft vielleicht auch nicht selbst beeinflussen kann. Das, was ich beeinflussen kann, ist mein eigenes Mindset, mein eigener Körper, meine Einstellung zu dem Ganzen. Und das war halt damals so, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte unbedingt Profifußballer werden. Und ich hatte das Glück, dass, wie ich damals nach München gefahren bin, Probetraining gemacht habe, dann einen Vertrag bekommen habe und dann wirklich 18 Jahre im Profifußball tätig war. Ja.
Wenn wir der Anfang so ein bisschen, wo die meisten dich auf dem Schirm haben, ist wahrscheinlich tatsächlich München. Ich glaube, 2 oder 3 ernste Einsätze oder auch also Pflichtspiel bei Bayern München. Ja, und wenn man mal so ein bisschen durchgeht durch Clubs, ich habe nicht alle rausgeschrieben, Wien, München, London, Köln, Salzburg. Ja, und halt Aarau.
Ja, ja.
Es gibt so Stoffbeutel, die man kaufen kann, wo so die Weltstädte drauf sind und dann eben immer irgendwie halt ein Provinzkaffee, wie es zum Beispiel jetzt Aarau ist. Es erinnert mich ein bisschen an. Du bist natürlich, eben, du hast noch ganz viele andere Clubs gehabt, vielleicht jetzt auch nicht ganz von der Größe von Bayern München, aber wieso eigentlich Aarau? Ist das dort irgendwie, hat es dich noch einmal hergezogen, wo du noch nie gewesen bist? Oder haben sie dich vorher rausgerührt und dann hast du einfach irgendetwas müssen nehmen, das gekommen ist? Wie ist das damals gelaufen?
Ich bin im Sommer 2018, bin ich 36 geworden. Mhm. Also quasi wirklich am Ende meiner Karriere. Und es hat sich nichts wirklich Gutes ergeben für mich damals. Und dann ist der Anruf gekommen, Aarau, zweite Liga, Challenge League, bei dem 6-mal verloren. Mhm. 0 Punkte.
Mit einem neuen Trainer, also wirklich auch noch nicht irgendwie etabliert.
Dann habe ich aber das Gespräch gehabt, dann bin ich nach hier in die Schweiz geflogen, habe ich in Basel getroffen mit Patrick Rahm. Und in dem Gespräch auch mit Sandro Bürki haben sie mir die...
Sag Sandro Bürki, nicht Bürki.
Bürki, Entschuldigung Sandro, du verzeihst es mir. Die haben mich überzeugt in dem Gespräch. Wir haben eine interessante Mannschaft, wir haben auch gute junge Spieler dabei. Und das war jetzt natürlich katastrophal, 6 Niederlagen am Stück. Überlebt normalerweise auch kein Trainer. Also da muss man auch sagen, dass der Verein an ihm festgehalten hat, daran geglaubt.
Also wahnsinnig krass gewesen, weil eben, er ist neu gekommen im Sommer, ja. Hat glaubt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der Jurendic oder so abgelöst und einfach mal 6 Match, 0 Punkte. Eigentlich okay gespielt, aber es hat halt einfach nie etwas dabei rausgeschaut und der wäre ja eigentlich, der Normalfall wäre tatsächlich, man schickt den Trainer. Die Reaktion war aber, man holt den Feuerwehrmann, aber nicht an der Seitenlinie, sondern man holt dich in dem Fall.
Ja, ich glaube, mit mir zusammen damals auch gleichzeitig noch Goran verpflichtet worden, Karanovic, und Bürki, ausgeliehen von Bern. Also es waren dann noch kurz 2-3 Transfers, die getätigt worden sind. Aber der Kader an sich war ja schon gut. Also die Truppe, die wir damals gehabt haben, ich habe gestern mit Olli auch am Abend haben wir noch drüber geredet, was das eigentlich für eine geile Mannschaft war, was wir für hochkarätige Spieler gehabt haben. Also wir waren gestern am Abend, haben wir Sushi essen, sind nach Kriens gefahren, haben uns mit Fronti getroffen und mit Schneuli.
Gianluca Frontino, ja,
also Markus, das war Schneuli, schon, jawohl. Von den Charakteren her, von der Erfahrung her, von der Qualität her, tolle Spieler. Und dass wir dann so eine brutale Saison spielen, überragend, dass wir uns halt dann leider wirklich die Kirsche von der Torte nehmen haben lassen. Ja, traurig, bitter, aber da wirst du leider, glaube ich, noch die eine oder andere Frage dazu stellen.
Ja, ja, es ist ja noch Anfangssaison und das erste Mal ist es einfach nur geil gewesen. Also ich bin einfach auf den Stehplatz gestanden und habe die Saison mitverfolgt und ab dem Moment, wo du anfährst, sind sie irgendwie 5 Spiele, 7 Goal allein von dir. Damals übrigens auch noch ein Varol Tazar in dieser Mannschaft drin, der Ende Saison auch, glaube ich, 11 Goal geschossen hat für den FC Aarau. Also gleich viel wie du. Das ist fast ein bisschen untergegangen. Ist natürlich auch ein ganz kleiner Feiner, du eine grosse Breite. Aber, und natürlich, du hast die Aufmerksamkeit auf dich gezogen, weil dich hat man auf dem Platz und neben dem Platz wahrscheinlich auch einfach aktiver wahrgenommen. Wahrscheinlich auch als gestandener Spieler, 36. Und es ist, glaube ich, schon eben so ein bisschen das Ziel gewesen, dich zu holen, so eben der Routinier, wo lustigerweise der alte Mann, der frischen Wind reinbringt, also wo dieser Mannschaft irgendeinen Impuls gibt. Hat man dir das so gesagt? Hey, du kommst, um denen einen Tritt in den Arsch geben?
So direkt nicht, aber sie haben natürlich von mir, von meinem Charakter gewusst, wer ich bin, wie ich bin. Patrick Rahm hat mit Thorsten Fink zusammengearbeitet und Thorsten Fink war mein Kapitän damals bei Bayern München, zweite Mannschaft, wo ich die ersten Schritte im Profibereich gemacht habe vom Fußball damals. Und der hat natürlich schon gesagt, ja, der Major, der ist schon einer, der den Mund aufmacht, der sagt, was vielleicht nicht passt. Und in der Kabine war ich schon auch immer einer, der das angesprochen hat, was vielleicht ein anderer nicht anspricht. Ne? Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, war es von der Struktur her im Kader schon wirklich sehr, sehr gut zusammengestellt. Und da war jetzt nicht nur ein Meierhofer, der den Mund aufgemacht hat, sondern da war natürlich auch schon Jäckle richtig wichtig für die Mannschaft. Ein Schneuli, ein Frontino, also wirklich, wir waren richtig, richtig gute. Schindelholz, mein Sitznachbar und Zimmerkollege, der leider auch schon mittlerweile verstorben ist. Aber wir waren einfach eine super Truppe. Wir waren fast jeden Tag bei Migros essen, haben uns getroffen mittags. Hühnchenkeule da. Und dann hast du dich über Fußball ausgetauscht. Und so ist auch eine Einheit entstanden. Und ich kann mich nur erinnern, haben wir auch gestern gesagt, 2 Tage oder 3 Tage Davos. Eine tolle Mannschaft, die zusammen dort zwei Tage richtig Spaß hat und dann aber auch wieder im Trainingslager hart arbeitet und Gas gibt. Ne? Also es hat schon einfach wirklich gut funktioniert.
Ja, was ist denn in dem Davos oben passiert? Also da ist man Party machen, oder? Weil Skifahren dürfen ja Fußballer häufig nicht, oder? In der Freizeit,
glaube ich, wegen Verletzungsgefahr. Nicht nur Käsefondue haben wir gegessen, sondern auch Raclette. Wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Gin Tonic zu uns genommen. Das auch. Wir waren rodeln, also bei Schnee und.
Vielleicht muss ich jetzt, damit die Leute nicht schockiert sind, trinkt man den Gin Tonic mit dem Fondue oder erst zum Apéro oder nachher?
Ah, voilà, gut.
Puristen würden nicht sagen,
der hätte vielleicht Wein, ja. Aber nachher dann ein Gin Tonic. Also nein, das war eine coole Truppe. Auch Steven Deana nicht zu vergessen, Norman Peretti. Also es waren wirklich coole Charaktere noch drinnen und Spieler, die einfach diesen einen Baustein dann auch nochmal eingesetzt haben. Das war schon top.
Jetzt schaffst du heute mit den Jungen zusammen, hast selber auch noch eine Spielerberatungsagentur, oder glaube allgemein Sportler, ja. nicht nur Fußballer, oder? Hat sich das verändert? Oder gibt es so eine Teamstruktur noch, wo wir also ein bisschen wie in alten Zeiten zusammen auch eben saufen, oder sind die Spieler heute fast schon zu geschliffen und zu professionell, auch im jungen Alter, dass man noch solche Erlebnisse zusammen hat? Kannst du das vergleichen?
Nein, es hat sich definitiv verändert. Also die Struktur von unten rauf ist eine ganz andere. Aber sie bekommen ja heute auch schon so viel Informationen und Videoanalyse da und Einzelanalyse da und hier und überhaupt. Ja, aber ich glaube schon, dieses ganze Wichtige, und das ist auch wichtig für einen Trainer und das ist auch dieser Lernmoment für mich jetzt einfach, woanders noch reinzublicken, wie macht das der ein oder andere Trainer? Und ich glaube, eine so große Gruppe von Menschen zusammen abzuholen, dass sie dir folgen, dass sie dir glauben, das, was du, wenn du vorne stehst, repräsentierst und einfach von ihnen verlangst, dass sie das dann auch so umsetzen können, aber dass sie als Gruppe auch so gemeinsam diesen Weg gehen, das ist schon eine riesen Challenge und eine große Herausforderung, das zu schaffen. Und ich glaube, ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, aus einem Familienbetrieb, und wir waren auch meine Eltern, wir haben in der Küche zwei, drei Angestellte gehabt, wir haben im Servicing gehabt, es geht nur als Gruppe, es geht nur als Team, einer alleine, nein, keine Chance. Also wenn du alleine was machen möchtest, ja, dann geh Golf spielen oder geh Tennis, aber Fußball ist ein Mannschaftssport und die Mannschaft steht über allem. Also der Trainer ist dann natürlich der vorne an der Seitenlinie steht, aber die Mannschaft am Platz muss es richten und nur die. Und das kann nur gut funktionieren, wenn der Kern gut ist.
Aber wie bringst du den Kern her? Also, weißt du, jetzt zum Beispiel, wie ich sage, irgendwie gemeinsames Skihüttengaudi und so weiter ist vielleicht eher nicht mehr so der Trend, ist auch einfach, eben, die Sportler sind fit von Anfang an. Gut, kann man dir nicht vorwerfen, dass du irgendwie bei der Athletik ein Problem gehabt hättest, aber vielleicht tatsächlich nicht mehr so, eben, so ein bisschen der Partyfußball vielleicht, ich sag's jetzt ein bisschen salopp, gibt's vielleicht nicht mehr. Wie machen es die Spieler heute? Du trifft man sich zusammen zum PlayStation spielen. Ist ja das Gemeinschaftsgefühl? Oder wie macht, oder muss der Trainer überhaupt Impuls setzen? Also, weißt, musst du sagen, hey, treffen dich, gehen miteinander in Ausgang, machen irgendetwas, aber ihr müsst zusammen irgendwie Zeit verbringen auf dem Fußballplatz.
Also, ich war als Spieler in Österreich tätig, aber ich war natürlich zum Glück auch im Ausland tätig. Deutschland, Schweiz, Slowakei, England. Und egal, wo ich hingekommen bin, mir war das schon immer wichtig auch, mit einer Gruppe was zu unternehmen, alleine im Hotelzimmer zu sitzen, in seiner Wohnung dann zu sitzen, Haus zu sitzen, das macht einen nicht glücklich. Mit der Mannschaft gemeinsam hast du dann immer irgendwo auch einen Austausch, gemeinsame Interessen, dann gehst du mal essen gemeinsam, dann kommt der dazu und so entsteht etwas. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Es gibt natürlich Spieler, die für sich sein wollen. Die bringen aber dann vielleicht auch trotzdem ihre Leistung in der Gruppe dann für sich. Das muss man auch akzeptieren, ja.
Aber ja, es kann nicht nur Alpha-Tierli haben oder nur Extrovertierte.
Aber ich war immer einer, der gerne mit Leuten zusammen ist, weil ich halt ursprünglich auch aus der Gastronomie komme und da immer viele Leute um mich rum habe. Natürlich brauchst du auch mal einen Tag für dich daheim oder zwei oder drei und ziehst dich zurück, ja. Aber im Großen und Ganzen war ich immer gerne mit Leuten unterwegs und da habe ich mit Olli einen super Menschen hier kennengelernt. Das war einfach immer top. Ich war bei dem 5 Tage die Woche daheim, bei seinem Bruder und bei der jetzigen Frau. Also die kommen auch heute, tun wir gemeinsam an, essen und Fußball schauen. Das war einfach wie ein Familienmitglied, haben mich die aufgenommen. Ich war bei denen auf der Couch dabei. Wenn die nicht da waren, haben sie gesagt, komm, Schlüssel ist da, kannst Fußball schauen, weil bei mir die Skybox nicht funktioniert. Also das war schon gut, wenn du wo auch Anschluss gefunden hast. In jüngeren Jahren habe ich mir zum Glück durch meine Art, wie ich bin, auch leichter getan. Im Alter dann tust du dir sowieso einfach. Ja? Aber ich glaube, für junge Spieler auch dann diesen Schritt an andere anzugehen, komm, gehen wir mal gemeinsam was essen, machen wir was, gehen wir ins Kino, irgendwas, ja. Es ist schon anders auch heute, ich halte gerade das Handy hoch, die haben nur mehr noch ihr Handy und TikTok da und Instagram und hier und überhaupt, ja. Aber der Mensch darf nicht verloren gehen. Ne? Und das ist ganz wichtig in so einer großen Gruppe auch, dass du diesen Bezug zu jedem einzelnen Menschen auch hast und auch mal spürst, wenn du in der Kabine reinkommst in der Früh und ihn siehst, alles in Ordnung bei dir, geht's dir gut, dass du das auch dann wahrnimmst. Ja? Nicht nur am Handy sitzen und sagen, hey, mir ist das wurscht, ja? Sondern auch die Gefühlswelt von einem Spieler zu erleben, weil nur wenn der Spieler 100% abrufen kann, können wir als Mannschaft auch am Wochenende 100% abrufen. Weil wenn von 11 Spielern 8 Spieler nur bei 70% sind, ja, dann wird's kacke. Das geht sich nicht aus. Und da ist es auch schon immer wichtig, dass du den Menschen spürst und auch wahrnimmst und dann auch so Schwingungen da hast. Ne? Aber wichtig ist trotzdem immer das Gemeinsame, die Gruppe.
Und es entstehen gute Freundschaften. Du bist beim Oli an der Hochzeit in Italien. Hast du können gehen?
Leider. Kinder waren, wir waren, ich wäre mit dem Wohnmobil runtergefahren. Lustig, ich war in Österreich auf Urlaub mit dem Wohnmobil. Und dann die Kinder krank geworden. Der Kleine hat Fieber bekommen und dann mit dem Wohnmobil da bei 35 Grad und ein Kind Fieber. Dann sind wir leider heimgefahren und ja, schade.
Also, gehen wir zurück, 2019.
Ja. Ja, da muss ich auch durchatmen. Wow, du schnaufst auch.
Ich muss, ja, weißt, ich muss sagen, ich habe mir nie Zusammenfassung oder das Spiel, das Rückspiel, habe ich mir nie im Fernsehen angeschaut.
Nein,
ich war im Stadion und ab dem Moment habe ich probiert alles über die Barrage mal vergessen, außer
was für ein Hinspiel, was
ja, selbstverständlich, ja, absolut. Und ja, und zwischen innen noch schnell zwei Nächte in Mailand mit der Familie von meiner Freundin und dann früh genug wieder von Mailand zurück mit dem Zug zum rechtzeitigen Anreisen. Und ihr habt es dann verkackt. Aber zuerst ist ja mal noch ein ganz entscheidender Match gegen Rapid Iona, weil dort hast du noch ein 1-0 geschossen, Sieg-Goal geschossen gegen Rapid Iona.
Kurz vor Schluss, ne?
Genau, ja, glaube ich. Ja, irgendwo
schneide
die zweite Halbzeit.
Ja, genau. Ja.
Und Rapid Iona steigt ab. Ja. Und der FC Aarau sichert sich überhaupt den ersten Barrageplatz. Überhaupt erst so hättest du dort können zu diesen zwei schwieriges Spiel kommen. Einerseits Ekstase in Neuenburg, unfassbarer Tag. Wie ist es dir gegangen? Wie hast du das? Also, ich meine, das ist ja auch nicht erklärbar gewesen, eigentlich, dass man
so einen
Match 4-0 einfach gesamtmax aus dem eigenen Stadion schießt, oder?
Das ist der Fußball. So Geschichten schreibt auch nur der Fußball. Und ich glaube, die Euphorie, die nach dem letzten Meisterschaftsspiel dann einfach da war mit dem Sieg, war natürlich auch extrem bitter für die andere Mannschaft mit dem Abstieg. Deswegen, die haben in dem Spiel alles gegeben, die haben alles abverlangt. Das war extrem schwierig für uns. Stadion, die Kulisse, jeder hat mitgefiebert und auch einen Sieg erwartet. Und das war wirklich bis zum Schluss, dass ich dann den Kopfball so dort wirklich reinhämmer und super Flanke von Schnäuble. Und ich stehe dann da, mach ihn rein. Waren schon tolle Emotionen und da blickt man auch gern zurück. Aber die Emotionen beim ersten Spiel in Neuchâtel, Kunstrasen dort, volles Haus, volle Hütte.
1-0 Meierhofer.
1-0 mit dem Kopf wieder, genau. Wir haben in dem Spiel einfach richtig, richtig gut performt. Auch einige Spieler haben genau das abrufen können, was sie drauf haben. Und das Einzige, glaube ich, was wir uns jetzt einfach alle vorwerfen müssen, und das habe ich damals zum Stefan Keller, zum Co-Trainer auch in der Kabine nach dem Spiel gesagt, wir hätten es heute schon entscheiden können. Wir hätten noch das Fünfte machen müssen. Wir hätten, und wir haben es aber nicht. Und dass im Rückspiel dann wirklich sowas passiert, mit dem hat ja niemand gerechnet. Mit dem kannst du auch nicht rechnen, ja, aber.
Eben, also auch ein 4-0 in einem Hinspiel, auswärts, mit der eigenen Kulisse nachher im Rückspiel, ist ja eigentlich im Gesamten relativ eine komfortable Ausgangslage, oder? Im Normalfall.
Ja, aber das hat den einen oder anderen vielleicht damals auch dann gehemmt mit dem ersten Gegentor, mit dem zweiten Gegentor, Elfmeter. Das, fuck, was ist da jetzt los, gell? Und
und schon Kühlschrank und Festzelt auf dem Aargauerplatz, oder?
Mitten in der Stadt. Ich habe feiern gesehen, ja. Aber das ist, muss man auch ein Riesenkompliment jetzt im Nachhinein nochmal sagen an Neuchâtel. War damals an dem Tag auch schwer, dem einen oder anderen zu gratulieren, aber die haben an sich geglaubt. Die haben nicht aufgegeben und haben das Unmögliche dann noch möglich gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist auch im Fußball heutzutage auch noch immer wieder zu sehen, dass solche Sachen möglich sind. Ne?
Mhm. Es ist zum Penaltyschiessen gekommen. Ich glaube, die meisten wissen noch, wie der Ersatz Verotic, der als einziger den Penalty verschossen hat, brüllend auf dem Platz ist, total aufgelöst. Du hast, glaube ich, keinen geschossen.
Ich war schon ausgewechselt.
Genau, aber wo ist eigentlich generell auf dem Platz der Stefan Meyerhofer gsi? Weil eigentlich hat man ja auch in den 90 Minuten hat man es schon müssen rocken. Magst du dich erinnern? Hast du nach dem Match können sagen, ich habe glaube eigentlich eine gute Leistung gebracht, es hat einfach nicht für ein Goal gelangt und alles wäre erledigt gewesen? Oder bist du in die Kabine, eben, bist ausgewechselt worden, bist in die Kabine, hast dich aufgeregt, dass du keinen guten Match gespielt hast? Wie hast du es in Erinnerung?
Es war ein durchwachsenes Spiel. Man muss dann einfach sagen, dass der Gegner an dem Tag von die 5-6 Chancen, die es gehabt haben, leider 4 gemacht hat. Und wir haben vielleicht 3-4 Chancen gehabt und haben leider keinen gemacht. Ich glaube, es war noch ein Lattenschuss von Fronti dabei, kurz vor Schluss auch noch Schnäuel in eine Riesenchance von 5 Meter, die ich gar nicht gesehen habe, die Chance, weil ich gerade unten war und mir was zum Trinken geholt habe und das Ganze nicht gepackt habe. Ja, ich selber habe nicht wirklich zwingend eine Torchance gehabt im Spiel, wo ich jetzt sage, hey, hätte ich den damals dann gemacht. Ne? Ich habe, glaube ich, 2-3 Bälle vorbereitet, abgelegt. Es hat einfach nicht sein wollen. So traurig das auch ist. Ich habe mir das auch im Nachgang, wie gesagt, nie angeschaut, das Spiel.
Also wir reden beide über ein Spiel, wo wir nicht wissen, was passiert ist.
Ja, also das sind einfach dann Erinnerungen auch. Ich muss aber dann auch sagen, das habe ich jetzt bei der letzten Trainersitzung auch oder im Pro-Lizenzkurs mit einem Trainerkollegen besprochen, sage ich, dass ich in meiner Karriere als Spieler jetzt in diesen 18 Jahren, glaube ich, alles erlebt habe. Höhen und Tiefen, im positiven Sinn, wo ich sage, ich bin Meister geworden, Cupsieger, ich habe entscheidende Tore geschossen als Spieler, war bei so wirklich auch unglaublichen Spielen wie diese Parade stand dabei, wo ich einfach sage, was hätte ich da als Trainer anders machen können? Wie hätte ich da in dem Spiel meine Mannschaft motivieren können, rausnehmen können, wo ich einfach sage, wir haben das erste Spiel dominiert, überragt, 4-0 gewonnen dort. Jetzt spielen wir zu Hause, wir sind jetzt noch 90 Minuten davon entfernt. Wie gehe ich in dieses Spiel rein? Wie stelle ich auf? Welche Spieler stelle ich auf? Ne?
Jetzt hast du eine Antwort. Also, weißt du, I'm asking for a friend. Wenn jetzt Brunello Jacopetta im Frühling, wenn wir vielleicht Parade spielen, genau den Moment erlebt.
Ich habe mit Patrick Rahm auch noch immer Austausch und habe auch bei ihm angefragt, ob ich vielleicht hospitieren könnte. Er hat halt leider seinen Job jetzt nicht mehr bei IBE. Ja. Aber ich habe ihn auch damals gesagt, ja, ich würde jetzt auch andere Sachen machen, Major. Es ist so. Du lernst einfach auch aus diesen Fehlern, die du damals gemacht hast. Ne? Aber er hat auch gedacht, dieser Flow, in dem die Mannschaft gerade ist, das geht gut, das passt. Ne? Wir hätten einfach damals den Gegner viel höher attackieren müssen, wir hätten pressen müssen, wir hätten aggressiver sein müssen und das hat an dem Tag leider gefehlt. Ne? Mhm. Und im Nachhinein weiß man es immer besser, ja. Aber ich glaube, das sind schon auch diese Erfahrungen, die für mich jetzt einfach als Trainer dann auch irgendwann einmal hoffentlich zugutekommen, dass ich weiß, wie muss ich in solchen Situationen reagieren und wie kann ich da vielleicht auch meine Mannschaft rütteln und wach bekommen. Ne? Wenn der Gegner so dominant ist, wie vielleicht die Spielweise jetzt von ein FC Barcelona oder Bayern München oder Leverkusen jetzt auch, die einfach sehr dominanten Fußball spielen und du kommst dann einfach als Mannschaft hin, ja, und sagst, okay, vielleicht, ich versuche heute nicht mitzuspielen, sondern ich möchte einfach wirklich nur mal 90 Minuten nur verteidigen. Verteidigen ist oft einfacher wie mitspielen, ja. Von dem her gehe ich es jetzt einfach mal so an.
Ist heute ziemlich modern, also gerade bei Turniermodus, wo es einfach ein entscheidendes Finalspiel gibt, ist meistens die spielerische Unterlegene Mannschaft 90 Minuten einfach am Verteidigen und häufig klappt
es. Also. So ist es. Ja. Und wenn wir vielleicht da gesagt hätten, okay, wir spielen einfach einen Tick defensiver, Fünferkette, Viererkette, lassen einen Stürmer vorne, der vielleicht auf den Konter spekuliert, ja, aber wir hätten vielleicht von Haus aus den Gegner einfach, wie gesagt, wir hätten einfach höher pressen müssen. Wir hätten die einfach so richtig attackieren müssen, die ersten 20 Minuten. Und das hat einfach dann damals nicht funktioniert, leider.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch noch schwierig, eben alles entscheidende Spiel taktisch umzustellen auf ein System, wo unter dem Patrick Rahmen, das war nicht seine Art und Weise gewesen, defensiv spielen. So, genau. Ich mag mich, glaube ich, auch mal an ein Interview mit der Aargauer Zeitung erinnern, wo er gesagt hat, hey, ich gönne lieber 4-3, also komme hinten viel Goal über, aber ich mache halt einfach eins mehr, höhere Scores, anstatt irgendein dummes 0-0 oder eben 1-0 auf Kappen bekommen oder irgendwie so. Lieber hinten viel zulassen, die für vorne einen mehr machen. Also das war eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen die Devise gewesen vom FCA. Und das umzustellen für einen einzigen Match wäre ja ist auch ein Risiko, also wo man halt auch nicht weiss, kommt es besser raus. Oder kann der FCA auch das überhaupt, weil er es nicht
ja, wir waren ja auch damals eine Mannschaft, die extrem offensiv ausgelegt war, wenn ich mir jetzt einfach anschaue, die Aufstellung, die damals war. Ja, wir haben vielleicht eine Doppel-Sechs gehabt mit Olli und mit Zvero in der Mitte, ja, aber dann davor mit Barol, vielleicht mit Peter auf der linken Seite, rechts Schnäuel, ich vorne oder mit zwei Stürmern, Mac war dann auch noch da, neun mehr. Also wir waren schon sehr offensiv ausgelegt und haben das dann, wie gesagt, die ganze Saison überragend gemacht. Nur halt diesen einem Spiel wollte uns halt, ich kann mich auch, glaube ich, jetzt nicht wirklich an ein Spiel erinnern, wo wir am Brückefield und meiner Zeit, wo ich war, 18, 19, kein Tor gemacht haben zu Hause. Mhm. Und genau in dem Spiel machen wir kein Tor. Also da ist leider extrem viel zusammengekommen, was im Nachgang noch immer bitter ist und wehtut. Aber wie gesagt, um die Frage von vorher vielleicht zurückzukommen, ist es vielleicht für mich als Trainer jetzt in Zukunft einfach auch lehrreich, als Spieler sowas erlebt zu haben, dann einfach auch zu wissen, hey, an welchen Schrauben muss ich drehen, welche Faktoren muss ich da abrufen, dass sowas halt dann nicht passiert.
Ich bin nach dem Match ziemlich direkt aus dem Stadion und bin über in das Restaurant Sportplatz in Ufer, gerade hinten dran. Ich habe eine 1,5 Liter Flasche Wasser bestellt, weil es ist heiss war. Die Sonne hat den ganzen Tag runtergebrannt. Und wollte einfach mal schnell 10 Minuten mit niemandem reden. Dann bin ich zurück ins Stadion. Da sind die ersten Spieler rausgekommen und sind hinter der Tribüne, wo ganz, ganz viele Fans sich versammelt haben. Es war eine ganz komische, ruhige Stimmung, bis sich irgendwann ein bisschen gelöst hat. Ich mag mich erinnern, noch Oli Eckel war dabei. Was hast du nach dem Match gemacht? Magst du dich erinnern? Sicher in die Kabine, wahrscheinlich Matchbesprechung oder kurze Teambesprechung und dann?
Mein Vater ist damals extra von Österreich für dieses Spiel hergeflogen mit meiner damaligen Freundin. Deswegen war ich, glaube ich, relativ schnell, was die Dusche angeht. War dann oben in dem Stadionbereich. Mhm. Da haben wir was getrunken. Die Stimmung war natürlich Katastrophe, also sprachlos. Weiß dann gar nicht mehr, wie und was wir gemacht haben. Ich glaube, ich habe dann noch meinen Vater zum Hotel gebracht. Der ist am nächsten Tag dann heimgeflogen und ein Freund war noch da, der dann bei mir noch in der Wohnung war. Und da habe ich, weil ich dann am nächsten Tag in den Urlaub gefahren bin oder nach Hause gefahren bin, die Sachen zusammenpackt, aber da war dann einfach nur noch Leere da. Mhm. Aber echt Leere. Mhm. Ein paar Tage.
Am nächsten Tag in die Ferien, also die Mannschaft hat sich nachher dann eigentlich nicht mehr gesehen, bis es wieder zum Trainingsauftakt für die neue Saison losgegangen ist. Entsprechend, man hat ja da auch noch nicht gewusst, fährt der FCA auch mit Patrick Rahmen als Trainer weiter, wer bleibt überhaupt, wer geht. Ich stelle mir das wahnsinnig einsam vor. Also mit so einer Emotion, mit so einer Achterbahnfahrt gerade in den letzten irgendwie paar Tagen und dann in die Ferien. Mit niemandem, der das miterlebt hat oder in irgendeiner Form kann nachvollziehen, was du gerade machst. Sind das schöne Ferien gewesen?
Nein, ich glaube, ich war dann eine Woche auf Ibiza mit ehemaligen Spielerkollegen.
Weil die Festplatte leer machen.
Ja, mehr oder weniger. Aber nein, ich habe dann auch dort mein normales Programm runtergespult. In der Früh bin ich immer laufen gegangen, schön gefrühstückt, dann am Strand gelegen, entspannt, erholt. Und am Abend, glaube ich, waren wir zweimal draußen, haben natürlich auch Party gemacht. Ja, aber es war schon, so wie es jetzt du einfach sagst, eine ganz eigene Phase. Du willst natürlich deinen Urlaub und abschalten, aber du wirst natürlich immer wieder mit irgendwelchen Bildern konfrontiert und Erinnerungen kommen hoch. Und bei mir war die Vertragssituation damals auch so, bekomme ich noch einen Vertrag bei Aro? Ja, zu welchen Konditionen verlängern wir? Was machen wir? Gehe ich vielleicht woanders hin? Ja, aber es war dann schon so von den Gesprächen her, dass Paddy bleibt und die Mannschaft einfach auch so bleiben soll und sie angreifen wollen. Und deswegen bin ich dann auch nochmal in Aro geblieben. Und war dann leider nur ein halbes Jahr. Aber die 1,5 Jahre in Aro, also jetzt so wie ich gestern zurückgekommen bin und so, es fühlt sich trotzdem gut an, hierher zu kommen, mit Leuten Kontakt zu haben. Es sind so viele positive Erinnerungen, die das andere überwiegen. Von dem her, es war für mich in meiner Karriere als Spieler schon so irgendwie so dieser zweite oder dritte Frühling. Ich habe viele Spiele gemacht, viele Tore gemacht, tolle Emotionen mitnehmen können, tolle Erfahrungen machen können, positive wie negative. Aber trotzdem ist der Verein schon ein gutes Stück in mein Herz und deswegen bin ich gern hier.
Du hast gesagt, du hast den zweite oder sogar schon dritte Frühling in dem Sinn gehabt. Du bist mit 36 zu Aare gekommen. Ist im Raum gestanden, oder ist das ein Teil von der Überlegung gewesen, hey, ich hänge sicher noch ein Jahr an? Weil im Grunde genommen hättest du ja können sagen, hey, es hätte jetzt zwar nicht sein sollen, aber ich beende meine Karriere, ich muss meine Knöchel nicht mehr immer herheben. Hat das mitgespielt, dass du gefunden hast, so kann man eine Karriere sowieso schon mal gerade gar nicht beenden?
Na, so mal schon gar nicht, ja, klar, aber ich habe mich einfach damals auch zu fit gefühlt, zu viel Power noch, zu viel Elan. Deswegen war für mich Karriereende zu dem Zeitpunkt gar kein Thema. Ich bin ja dann nachher von Aarau, bin ich nochmal in die Bundesliga nach Österreich, war da bei der WSG, dann sogar noch bei der Admira und dann sogar noch zweite Liga Deutschland bei Würzburg. Da war ich noch ein Jahr Spielertrainer in Österreich in der dritten Liga. Ich glaube, ich habe das Maximum in meiner Karriere rausgeholt, weil ich habe erst mit 23 so quasi richtig durchgestartet und dann meine Karriere angefangen als Spieler. Deswegen wollte ich die Zeit hinten dranhängen und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen und hat gut gepasst. Aber nein, zu dem Zeitpunkt damals war es überhaupt keine Überlegung zu sagen, komm, ich hänge jetzt die Schuhe in den Nagel und hör auf, weil das bringt nichts. Nein, da habe ich noch zu viel Power gehabt und das ist natürlich schöner gewesen wäre, in der Super League dann zu spielen, ja. Mit Aarau wäre natürlich extrem geil gewesen, hinten raus in der Karriere noch, aber...
Ich hätte auch nicht Nein gesagt, auch als Zuschauer.
Ja, aber...
Es ist ja anders rausgekommen. Und zwar, die neue Saison ist ja nicht nur für dich, sondern für die ganze Mannschaft wieder. Es war sehr durchzogen gewesen und der Major ist... Ja, also man hätte schon fast ein bisschen angefangen zu diskutieren auf der Ränge. Du hast, hast auch nicht mehr so viele Einsätze gehabt. Es sind noch, glaube ich, noch zwei Goal zusammengekommen. Man hat fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt ist so die Luft, die er, oder eben die Frische, die er reinbringt, die ist irgendwie verflogen. Mhm. Hat das, wenn du es im Nachhinein betrachtest, hat das damit zu tun gehabt, mit den Extremsituationen, die die Mannschaft erlebt hat und du auch erlebt hast in dieser Barrage? Oder was ist eigentlich passiert? Wieso ist der Major nicht mehr der Major gewesen, wie er war, wo er ein Jahr vorher auf Aarau gekommen ist? Weißt du das?
Schwierig. Warum? Weshalb? Wieso? Es war, ich glaube, im Herbst, wie ich zu Aarau gekommen bin und da halt bombastisch eingeschlagen habe, habe ich ja dann noch ein Angebot gehabt aus Saarbrücken damals, wo ich dann auch das dem Verein mitgeteilt habe und gesagt habe, okay, ich würde da vielleicht gern Gespräche führen und mir das vielleicht auch dann gern antun, weil es halt ein sehr gutes Angebot war.
Kann man vorstellen, die haben sicher besser bezahlt als der FC Aarau, oder?
Hätten sie, ja, aber sie haben sich dann für einen Brasilianer entschieden. Deswegen hat es da schon im Herbst, Winter schon mal so ein Austauschgespräch gegeben, wo gesagt haben, okay, ich habe mich dann für Aarau entschieden, bin da geblieben. Und das war dann einfach auch im Sommer so, zu sagen, komm, wir sind eine gute Truppe, wir können da oben mitspielen. Mhm. Und deswegen möchte ich da auch ein Teil davon sein. Ja. Dass jetzt persönlich bei mir nicht so gut funktioniert hat oder als Mannschaft andere Sachen dann einfach waren. So ist dann einfach auch der Fußball. Ne? Und ich glaube, die Gegner damals in dem Jahr haben es auch nicht so schlecht gemacht. Ja? Von dem her, da jetzt Antworten zu finden und zu sagen, ja, warum, weshalb, wieso, schwierig jetzt zu sagen.
Es ist ja schon so ein bisschen, also bereits im Frühling ist mal so ein bisschen, hast du persönlich ein bisschen Knick drin gehabt? Es ist dann auch geschrieben worden, ich habe heute nochmal nachgelesen, der Rudi Kuhn hat... Journalist von der ehemalige Journalist von der Aargauer Zeitung hat einen Bericht geschrieben, wo sich David Galla über dich aufgeregt hat auf der Tribüne, dass du nur noch Motzen seist und so weiter und so fort. Und im Herbst ist ja das so ein bisschen weitergegangen. Es ist ja dann auch das infame Social-Media-Posting mit «No Major, No Party», wo sich, glaube ich, heute noch alle, die dort schon gelebt haben, können daran erinnern. Plötzlich hat man mehr von einem Problemfaktor Meierhofer geredet als von dem wahnsinnig guten Helfer, den er war, wo er in einer ganz schwierigen Situation in den Club gekommen ist. Das hat ja dann auch zur Suspendierung geführt. Also natürlich, du hast das mitbekommen, dass eine Kritik kommt. Du hast ja auf das auch reagiert. Wie war die Situation dort mal gewesen? Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du den Post abgesetzt hast?
Also, ich habe mit einer Firma zusammengearbeitet, mit der ich noch immer zusammenarbeite, die mich auf Social Media betreuen. Und da habe ich eine Gruppe gehabt, wo ich dann immer Fotos reingestellt habe und einen Text reingestellt habe. Und da habe ich einen Text reingestellt, dass sie das für mich so posten und habe halt dann nachher noch unten, das war bei uns in dieser Gruppe, bei dieser Firma, so, hey, no major, no party. Und das habe ich halt dann dazu geschrieben und dem das 1:1 genommen und kopiert und reingegeben. Also ich war nicht der den Post abgegeben hat, sondern ich habe es in die Gruppe gegeben und die haben das dann für mich gemacht. Ich habe mich dann dazu gestellt und habe gesagt, schaut, das ist meine Wortwahl, die ich so weitergegeben habe. Den unteren Satz hätten sie nicht posten sollen. Aber es war ja so, wir haben 3-0 verloren. Und wenn ich nicht spiele, dann gibt es auch kein Fest, keine Party. Ne? Aber ich steh da drüber. Ja. Also ich bin so, wie ich bin. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich nie für negative Sachen gesorgt habe. Ich bin halt einer, der seine Meinung äußert und dann auch sagt, das, was nicht gut ist. Ja. Und wenn vielleicht gewisse Sachen oder Strukturen im Verein nicht gepasst haben, dann habe ich das vielleicht auch damals kundgetan. Und ich glaube, jeder kennt das Brickley Field, ja, und er weiß, wenn er da unten reingeht, wie es für die Spiele in der Dusche, in der Kabine oder sonst irgendwo ausschaut, ja. Und ich habe mal zum Glück bei anderen Vereinen auch spielen dürfen können, ja. Und wenn ich da vielleicht mal, ja, ein bisschen meinen Unmut kundgetan habe, dann habe ich das immer intern gemacht, ja. Nie nach außen, dass ich gesagt habe, ja, hier kommt das und das, ja. Aber der Post war lustig. Bin ich auch mal suspendiert worden, ist meiner Karriere so auch noch nie der Fall gewesen.
Nochmal eine neue Erfahrung. Zwei Spiele, die suspendiert vom Sandro Burki, höchstpersönlich, dort mal Sportchef.
So ist es, ja. Und von dem her kann ich heute darüber schmunzeln. Alles
und gut. Ist trotzdem der Anfang vom Ende gewesen, weil ich glaube, es ist Ende Januar, ist ja dann auch die Vertragsauflösung, Fakt wurde, kommuniziert wurde. Ist das auch der Moment gewesen, jetzt rückblickend, wo du sagst, ja, wahrscheinlich ist das auch so der Ausschlag gewesen, warum er sich im Winter nicht mehr gefunden hat und gesagt hat, okay, komm, wir gehen auseinander, bevor es einen Rosenkrieg gibt.
Ja, die Leistungen, wie gesagt, allgemein von der Mannschaft waren ja dann auch nicht so, dass man sagt, hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir jetzt dann hinten waren. Sie wollen jetzt vielleicht jetzt dann mehr auf die jungen Spieler setzen. Ich glaube, Ivan Alunga war damals dann oben dabei und hat mehr Einsatzzeit bekommen. Und wenn du sagst, natürlich, du hast eigene Talente, spielt der mit 36, 37 oder lassen wir jetzt den 17, 18-Jährigen eine Chance, ne, in der Challenge League. Und da verstehe ich das ja. Und da waren die Gespräche dann einfach auch ehrlich und offen, wie wir da in Belek waren, auf Trainingslager. Und zeitgleich hat mein Management Anfragen bekommen. Und dann hat man sich einfach zusammengesetzt und gesagt, hey,
da ist ein Verein. Der Major gesagt, geht's scheiße.
Geht's scheiße, habe ich nicht gesagt, aber ich habe es mir gedacht. Nein. Und dann ist ja das auch der Fußball. Ne? Und da muss man einfach sagen, okay, da kommt aus der österreichischen Bundesliga von einem Bundesliga-Verein, der in der höchsten Spielklasse ist, eine Anfrage, wo sie sagen, wir sind in einer schwierigen Situation, möchtest du uns helfen? Und dann habe ich mir gedacht, hey, die Motivation hier ist dann vielleicht nicht mehr so geladen. Und wenn ich dann dort die Möglichkeit bekomme, auch finanziell, warum nicht?
Lohnt sich.
Deswegen habe ich dann den Schritt damals gemacht. Aber jetzt auch, ich glaube, ich habe jetzt nie einen Rosenkrieg ausgelöst. Also ich habe die eine oder andere Anfrage von der Zeitung bekommen. Das wirst du wahrscheinlich bestätigen oder der Kollege, der hinten sitzt.
Dort mal habe ich noch nicht für Radio und Fernsehen geschaffen von dem her.
Und ich habe dann damals gesagt, nein, ich brauchte mich dazu jetzt nicht äußern, weil beide Seiten wissen, was gesprochen worden ist. Und dann ist das, glaube ich, in einer sauberen Art und Weise auch erledigt worden, wo es dann gut war. Und ich fieber noch immer extrem mit dem FC Aarau mit und habe, wie gesagt, mit Olli wirklich guten, intensiven Austausch, weiß, was hier im Verein passiert, welche Leute da involviert sind und was sie mitmachen. Und ja, vielleicht kannst du mir jetzt eine Frage beantworten. Jetzt stelle ich mal eine Frage im Podcast. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Stadionbau aus?
Ah, schöne Scheiße. Ja.
Da drüber.
Gestaltungsplan, jetzt Einsprache hängig, die gehen dann weiter an Regierungsrat, die gehen dann weiter an als Verwaltungsgericht und dann als Bundesgericht oder Bundesgericht, also wo es dann höchstinstanzlich nochmal um die Einwendungen geht. Dann kommt das Baugesuch für die Türme. Das Stadion ist ja baubewilligt, rechtskräftig, aber da geht es um die Türme, die rundherum sollen bauen werden für die Querfinanzierung. Und das Baugesuch ist nachher dann auch wieder in drei Instanzen anfechtbar. Wenn sie das durchziehen, verlängert sich halt die Zeit, weil das Bundesgericht sich auch nicht ausschließlich um den FC Aarau kümmert oder respektive um das Stadion in der Stadt Aarau kümmert. Entsprechend, was wäre, glaube ich, optimistisch, wäre, glaube ich, irgendwie. Also ganz optimistisch wäre, glaube ich, 28. Realistisch wäre, glaube ich, 30, 31, 32, irgendwo dort. Und irgendwie so, etwa das im Kurzabriss. Also,
glaubst du, würde es dem Verein, wenn er das schaffen würde, aufzusteigen, einfacher fallen, diese Sachen zu genehmigen, wenn sie in der ersten Liga spielen?
Tatsächlich, ist schön, wie wir da einen Rollentausch machen.
Ja, gell?
Ich glaube, tatsächlich ist es, glaube ich, unabhängig davon, ob der FC Aarau Super League oder Challenge League spielt, es ist auch eigentlich ein Zirkelschluss. Je besser der FC Aarau spielt, desto mehr Unterstützung hat er grundsätzlich ja wahrscheinlich schon in der Stadt. Das ist schon so, weil Erfolg macht sexy. Aber er braucht ja eigentlich ein neues Stadion, um liquide Mittel zu haben, um konkurrenzfähig zu sein, um konkurrenzfähige Teams zusammenstellen. Richtig. Weil er aus den Einnahmen aus einem Stadion im besten Fall ja mehr Geld kann generieren. Zudem glaube ich, dass es die Leute, die das Stadion verhindern wollen, eigentlich, denen ist wahrscheinlich ziemlich Wumpe, ob der FC Aarau Super League oder Challenge League spielt. Von dem her, glaube ich, das hat keinen Einfluss.
Das ist eigentlich schade. Natürlich, ich glaube, diesen Flair, was das Stadion hat, also ich habe in England spielen dürfen, in wirklich coolen Stadien und so, aber
das Millwall sicher geil.
Richtig, ja, aber das Brückli-Field, wenn du dorthin fährst und dann da durchgehst und am Spielfeld stehst, und ich habe es erlebt in einem regnerischen Novemberabend mit einem, ja, 1500, 2000 Zuschauer, oder im Sommer mit, keine Ahnung, was war Höchstwert, wo ich war, 7000?
Ja, mehr als ausverkauftes Brückli-Field ist kurz mal wahrscheinlich 8000 Leute gewesen, ja.
Das ist schon eine geile Stimmung, und das ist Fußball. Das ist dann der Fußball, wo ich mich identifizieren kann und sage, hey, erstens mal für den Fan, das ist geil, du bist nah dran, die Kulisse, und die Mannschaft da unten bekommt was. Das war schon, also mir war das immer wichtig, auch diesen Austausch mit den Fans zu haben, und auch dann nachher, wie wir da dieses Spiel vorletzte, also letztes Spiel in der Meisterschaft, dann nachher noch zu feiern, diese Energie auch zu spüren, das hat das Brickley Field schon. Also das ist schon was Spezielles, hier zu spielen.
Es ist wahrscheinlich, also ich glaube, also ich kann nicht für alle reden, will ja nicht, muss ja nicht, aber ich habe das Gefühl, es ist schon für viele schon immer noch so, bis es dann irgendwann in Vergessenheit geraten, weil das neue Stadion muss ja wie Realität werden, damit der Verein langfristig überleben kann.
Ja.
Und entsprechend wird irgendwann die Generation kommen, die sich dann gar nicht mehr so an die Spiele im Brückli-Feld mag erinnern. Und darum verblasst ja das auch. Und dann hat man auch etwas Schönes, wo man sich dafür, oder die, die sich noch können erinnern, die haben dann etwas für reminiszieren, sentimental werden. Aber ich glaube, es wird gerade am Anfang, wenn man in ein neues Stadion einzieht und die Mauern vom Brückli-Feld wahrscheinlich noch stehen, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass die Leute sich das zurückwünschen und vermissen, weil ein neues Stadion, egal wie cool designt, es hat nie den gleichen Charme, es hat keine Pisserinnen im Ecken auf der Bachstrasse-Seite beim Eingang, es hat das ganze Improvisierte hat ja irgendwie seinen Charme, weil es immer noch das Provinzielle hat, oder wenn man es positiv sagen, das Rohe und das irgendwie das Alte, das Althergebrachte, eben so der richtige Fußball. Es hat nichts von Sterilität, es ist nichts Design. Es ist alles, es ist halt irgendwie gewachsen. Genau, okay. Gleich wie Cheese in einem und weiss auch nicht, wo ein Grillstand, wo einfach irgendwo stehen, weil die hat es früher gar nie gebraucht.
Es war jetzt zum Glück nicht Stefan Meyerhofer, der zum FC Aare gekommen ist und gesagt hat, na, hier spiele ich nicht, hier ziehe ich mich nicht um. Sandro Wagner damals war halt einfach wirklich so, der war halt von Bayern hierher verliehen worden. Oder? Na, ich sage, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Ne?
Ja.
Trotzdem, mir hat dieses Flair und dieses gelebte Fußball hier einfach auch extrem zugesagt und getaugt. Ja.
Wir haben vor ein paar Wochen den Lars Unnerstall bei uns im Podcast.
Schalke,
gehabt.
Ja.
Ja, genau. Er ist von Schalke gekommen, in einer nigelnagelneuen Veltins Arena. Mhm. Natürlich absolut ein Riesenclub, einfach so ein Riesending im Ruhrpott. Und das war auch gekommen. Und natürlich haben wir ihn auch gefragt, das muss doch ein absoluter Kulturschock sein. Das hat er. Ja, natürlich ist es ein Schock, aber ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo weniger Einwohner hat als Aarau, wo kein so grosses Stadion hat. Und er hat auch sofort gesagt, eben, Fans cool, Stimme cool, Stadion einfach nur cool. Also ich weiss nicht, Es tönt nicht wie eine Lüge, vielleicht müsst ihr das dann auch sagen, oder? Weil es ist halt dann einfach die Realität und man muss sich daran gewöhnen. Aber ich kann mir schon auch noch vorstellen, es ist eigentlich noch geil, im Brückli-Feld zu spielen.
Absolut, also das natürlich täglich umziehen, und es gibt schönere Trainingsanlagen, Gelände, wo du hingehst, schöne Duschen hast, Sauna, Wärmebecken, Fitnessraum und, ja. Aber das ist halt einfach noch dieser alte Fußball, und ich glaube, das erdet dann einfach auch ein, ja, und das ist auch gut so, ja. Und die Wahrheit liegt dann am Platz, und die 90 Minuten am Platz, 95 Minuten etc., ja, das ist halt dann einfach schon was anderes. Und die Fans und die Kurve dort, das hat schon ein cooles Flair, aber ich denke, dass der Verein nur besser werden kann und langfristig, wenn sie ein neues Stadion haben. Weil
Modernisieren
ist absolut. Zwang.
Modernisieren ist Zwang. Und damit würde ich mega gerne wieder die Leaderrollen übernehmen.
Das ist Sprache,
aber es ist ein super Stichwort, das Ganze modernisieren, ein anderer Fußball. Wir haben es vorher schon so ein bisschen angetönt. Eben, du bist als Fußballer im dritten Frühling gekommen, hast noch einen ganz anderen Fußball kennt, hast Wien in einer unglaublichen Zeit, also vor allem Rapid Wien in einer unglaublichen Zeit erlebt, bist du zweimal Meister geworden. Du hast Aarau erlebt, du hast München erlebt, du hast ganz viel Erfahrung im Fußball, du hast auch den modernen Fußball, wie er heute ist, saugst du jetzt natürlich auf, insbesondere als künftiger Fußballtrainer, als Berater von Sportler. Ist der Stefan Meyerhofer jetzt ein Oldschool-Fußballer? Oder ist er ein moderner Fußballer? Wo muss man dich verorten? Oder wo tust du dich selber verorten?
Was bist du für ein Jahrgang?
88.
Ja, ich bin 82, also bin ich älter wie du und ich glaube, dass ich schon eine andere Generation bin mit 82. Ich fühle mich nicht alt. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man, wie fühlt man sich? Also meine Kinder und meine Familie hält mich jung. Also ein paar Stunden Schlaf die Nacht genügen für mich, ja. Aber ich glaube, es ist auch immer wieder diese Denkweise, was möchtest du auch im Leben erreichen, wo möchtest du hin? Und ich stecke mir schon auch immer wieder neue Ziele. Und das ist einfach auch mit dem Kurs jetzt, dass ich in der Pro-Lizenz drinnen bin und sage, ich möchte irgendwann mal Cheftrainer sein und diese Verantwortung übernehmen. Trotzdem möchte ich da von meinen alten Trainern, die ich gehabt habe in meiner Karriere, kann ich jetzt auch einige aufzählen. Hermann Gerland hat mich geprägt. Mhm. Gerd Müller war mein Co-Trainer bei Bayern München damals. Felix Magath, überragend. Ja, also das sind schon alte...
Ja, für dich schon. Ich meine, du bist immer fit gewesen.
Ja, ja, das sind halt schon alte Schule. Ja. Trotzdem auch jetzt ein paar Stationen weiter, wo ich dann auch sehr erfolgreich war, Ricardo Muniz, ja, dieser Holländer, der auch diesen Pressing nach vorne verteidigen, technischen Fußball wieder reinbringen möchte, ja. Oder einfach auch, wenn wir jetzt einen Patrick Rahm mitnehmen, ja. Trotzdem hat Patrick auch schon diesen ältere Generation, also ich glaube, Patrick ist 18 Jahre älter wie ich, glaube ich. Ich möchte ihn jetzt nicht älter machen, ja.
Ich weiß es auch gerade nicht auswendig, aber er wird es verzeihen, falls er uns tatsächlich seit loser Zeit hat im Moment.
Und der hat das schon auch gut geschafft damals, dass er einfach schon diese alten Werte reinbringt oder hat. Und mit den neuen Werten, mit jungen Spielern, wie rede ich mit denen, wie nehme ich die auf, was für Trainingsgestaltung ist wichtig, ja. Du kannst, Bruno Labbadia habe ich in Fürth gehabt 2007. Er hat gesagt, schaut, jeder Spieler ist für sich selbst verantwortlich, ob er am Wochenende spielt. Du musst mir unter der Woche in jedem Training zeigen, ob du am Wochenende spielen möchtest oder nicht. Natürlich bin ich dann der Trainer und ich scheide in das, ja. 11 Spieler lieben mich, weil die spielen. Die sagen, der Trainer ist der Beste. Die anderen 8, die hinten anstehen oder auf der Bank sitzen, naja, eigentlich hätte ich es mir schon mehr verdient und der ist gut, aber der habe ich schon bessere gehabt. Und die auf der Tribüne sitzen, ja, der hat ja gar keine Ahnung. Der nimmt mich mit. Also du wirst es nie jeden recht machen können, ja. Und das möchte ich ja auch gar nicht, ja. Ich möchte aber schon einen Leistungsprinzip haben, wo ich einfach sage, die Besten spielen. Es ist einfach Woche für Woche Leistung abzurufen. Es hängen viele Arbeitsplätze auch dran. Also wenn ich jetzt einen Verein aus der Bundesliga in Österreich hernehme, wo ich weiß, wo ich mir jemand die A-Lizenz gemacht habe, kann ich offen sagen, Ried, die sind jetzt leider in der zweiten Liga, aber wie die damals von der Bundesliga abgestiegen sind, haben die, glaube ich, auf der Geschäftsstelle in ganzen Vereinen, ich glaube 12 oder 14 Arbeitsplätze abbauen müssen. Und das ist halt dann einfach auch ein Problem, wo du einfach sagst, du bist ja dazu auch verpflichtet, erfolgreich zu sein, damit du anderen Leuten auch seinen Arbeitsplatz sicherst. Jeder Spieler hat eine gewisse Verantwortung. Natürlich, der Spieler hat seinen Vertrag und geht dann heim. Ob der Verein jetzt absteigt, aufsteigt, oben bleibt, Meister wird, er hat Prämien. Aber wenn der Verein nicht erfolgreich ist, welche Leute dann vielleicht wirklich drunter leiden, ne? Die Fans, jeder andere auch, ja. Aber wenn dann Arbeitsplätze dann auch hängen, ich glaube, das ist schon, das muss auch einem bewusst sein, dass sozusagen nicht nur du alleine entscheidest dann, sondern ihr als Gruppe seid auch dafür verantwortlich, ob dann vielleicht andere Leute einen Job haben oder nicht, ja. Also man muss sich schon auch immer hinterfragen, aber ich möchte, um auf die Frage wieder zurückzukommen, alle Werte reinbringen. Ich möchte kein Pep Guardiola sein, ja. Ich glaube, das ist auch nicht einfach, so wie der tickt, ja. Aber so die Werte, wie jetzt ein Ricardo zum Beispiel, ja, abrufen möchte von den Spielern, ja, und auch abverlangt, ja. Jeder Spieler ist Profi. Jeder ist für sein eigenes Glück auch zuständig und da muss er auch hart dafür arbeiten und alles geben. Und
auch wenn er mal ein Regenschirm fliegt.
Ja, aber wenn er unter der Woche gut trainiert und am Wochenende dann die Leistung vielleicht nicht abrufen kann, dann liegt es ja vielleicht auch an was anderem, ja. Aber trotzdem möchte ich immer vom Leistungsprinzip ausgehen und jeden Spieler, natürlich, ich glaube, das habe ich auch gelernt im Fußball, wenn man mit jemandem guten Kontakt hat, connected ist, ja. Ich glaube, zu viel Gefühle, Emotionen sind auch nicht gut, ja. Weil natürlich, wir sprechen jetzt eine Stunde, ich finde dich sympathisch, ist alles leibend, ja. Aber ob du mir am Wochenende 90 Minuten am Platz alles gibst, das ist halt dann die Frage, ja. Und diese Spieler musst du finden. Die musst du für dich schon im Vorfeld, wenn ich Trainer bin, du kommst mitten in der Saison irgendwo hin und musst jetzt da in 10 Spielen jetzt noch einen Abstieg verhindern. Kennst aber niemanden. Dann ist das schon eine schwierige Challenge und Situation. Wenn du aber im Sommer wohin kommst und Kontakte hast, wo du sagst, ich kann mir vielleicht jetzt einen Kader auch so zusammenstellen, 5, 6, 7 Spieler dazu holen, den Kader umgestalten. Wie möchtest du das dann machen? Welche Philosophie bringst du rein? Also es sind so viele Faktoren abhängig im Fußball, ja. Aber ich glaube schon immer, ist es wichtig, diesen Austausch mit den Menschen auch zu haben, ja, denen dann aber auch straight zu sagen, warum und weshalb. Und ich glaube, im Fußball, in meiner Karriere, habe ich das schon bei den einen oder anderen Trainer auch gehabt, die so ein bisschen herumgeredet haben, ja. Oder der Trainer sagt einfach straight, so und so ist. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Ich wollte immer ehrliche Aussagen vom Trainer haben und keine Floskeln, sondern wenn du straight zu mir sagst, was Sache ist, dann weiß ich auch, wie ich damit umzugehen habe und wie ich damit umgehe.
Und wo würde der Stefan Meyerhofer am liebsten seine Energie und seine Erfahrung und seine Prinzipien nie bringen? Kommt es darauf an, ob es Red Bull Salzburg ist oder Rapid Wien?
Also wenn ich bei einem dieser beiden Vereine eine Anfrage bekommen würde, dann würde ich es einfach machen, weil es beides tolle Vereine sind, wo ich als Spieler tolle Momente erleben habe dürfen. Wien wäre natürlich näher, dann brauche ich mal keine Wohnung oder kein Haus suchen für die Familie. Salzburg wäre dann schon wieder ein Stück weiter, würde ich aber trotzdem machen. Aber trotzdem ist für mich auch der Schweizer Markt extrem interessant, wo ich einfach sage...
Ich muss natürlich schnell unterbrechen, weil ich frage natürlich mit einer Absicht. Rapid Wien steht in Österreich für etwas ganz, ganz anderes, als das Red Bull Salzburg steht. Genau gleich wie, sage jetzt in Deutschland, Schalke 04 oder Borussia Dortmund, auch wenn Borussia Dortmund ganz ein anderes Produkt ist und auch ganz stark modernisiert im Vergleich zu RB Leipzig. Und dort ist ja natürlich auch eine grosse Diskussion entbrannt. Jürgen Klopp ist plötzlich als Judas von der traditionellen alten Fußballwelt irgendwie abgestempelt worden. Bei vielen hat er riesige Diskussionen ausgelöst. Würdest du dir so eine Überlegung machen, bei wem das du anhörst, bei wem das du anfängst zu arbeiten?
Für mich sind beides tolle Vereine. Ich glaube, die Tradition und die Geschichte, die Rapid Wien mitbringt, ist extrem speziell und auch einzigartig. Trotzdem hat Red Bull Salzburg einfach auch eine tolle Philosophie und auch mittlerweile eine richtig gute Geschichte. Und für den Fußball, für den sie stehen wollen und stehen, der ist einfach erfolgreich. Und erfolgreich macht sexy. Und da darfst du einfach auch dann nicht sagen, hey, im Fußball darfst du niemals nie sagen, ja. Und ich glaube, die Art und Weise, wie das Jürgen Klopp jetzt einfach auch nach außen kommuniziert hat, finde ich gut. Er war 9 Jahre bei Liverpool, hat dort eine unglaublich tolle, erfolgreiche Zeit gehabt, ja. Und die Aufgabe, die er jetzt bei Red Bull bekommt, ist schon eine gute, dort was mitzuentwickeln. Und Red Bull hatte die letzten Jahre nicht nur viel Geld ausgegeben und Spieler mit 80, 100 Millionen, das haben sie nie gemacht. Sie haben junge Spieler gekauft, entwickelt und für viel Geld verkauft. Ja. Und da muss man einfach auch sagen, die Struktur, die sie drinnen haben, da beneiden sie viele große Vereine dafür. Und natürlich ist am Anfang einmal viel Geld investiert worden, aber vor Red Bull Leipzig hat es keinen Bundesliga-Verein im Osten gegeben. Und jetzt hat der Osten wieder einen Bundesliga-Verein, wo ich einfach dann auch als neutraler Fan und Beobachter sage, Hut ab, Dietrich Mateschitz, der leider schon verstorben ist, aber der hat im Osten dort vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, Bundesliga-Fußball zu schauen, Champions-League-Fußball wieder aufzuschauen und viele Menschen haben dort einen Arbeitsplatz bekommen. Also der hat dort schon auch einen Konzern aufgebaut mit RB Leipzig, wo man einfach sagt, hey, der hat eine Akademie installiert, wo einfach die Spieler selber entwickelt werden, eine Frauenmannschaft, da hängen ja so viele Arbeitsplätze auch dran. Ja. Und deswegen finde ich das gut, ja, und ich bin da jetzt nicht abgeneigt zu sagen, ich mache das, weil das so und so ist. Nein, ich mache es, weil beide Vereine gut sind und ich mich mit beiden identifizieren kann.
Jürgen, Alter, wenn das hörst, wenn er noch einen Stellvertreter in Österreich braucht, ist jetzt das Bewerbungsschreiben gewesen wahrscheinlich.
Ich habe Kontakt gehabt mit Jürgen, wie ich bei Kräuter Fürth war. Da war er Mainz-Trainer, haben wir gegeneinander gespielt und er ist ja fast so groß wie ich und dann haben wir sich im Spielertunnel gesehen, abgeklatscht. Und dann nochmal, wie ich bei Köln war, haben wir gegen Dortmund ein Freundschaftsspiel gemacht. Und da habe ich damals auch so Spaß aber gesagt beim Aufwärmen, was ist, wenn Lewandowski, wenn es noch einen brauchst, ich bin bereit. Ja. Aber der hat auch immer einen guten Schmäh und eine gute, ich finde, der ist eine Trainerpersönlichkeit. Die Art und Weise, wie er gearbeitet hat bei Mainz, bei Dortmund, jetzt bei Liverpool, so wie er ist, so ist er. Und hat sich auch über die Jahre einfach weiterentwickelt als Person, als Mensch, als Trainer. Und mit ihm einmal auf dem Tisch zu sitzen und sich anzuhören, wie er über Fußball denkt und sonst über das Leben, wäre schon sehr spannend. Und natürlich, wenn er jetzt den Podcast hört, er darf sich gerne bei mir melden. Die Nummer gibst du dann weiter. Aber ich glaube, der hat schon andere Leute an der Angel. Trotzdem ist das, glaube ich, ein Riesenprojekt, wo er einfach sagt, hey, das sieht er eine Riesenchance und da möchte er dabei sein. Und das kann, glaube ich, nur für den Fußball allgemein sehr gut sein.
Stieg der FCH auf an die Saison?
Ich drücke Ihnen wie jedes Jahr die Daumen. Würde mich extrem freuen für den Verein einfach. wie gesagt, weil ich ihn verfolge und weil das Brücklifield nochmal Super League Fußball erleben sollte.
Für die, wo es das letzte Mal zu viel Diskussion gegeben hat über Euphorie und hat man jetzt eine Freude haben an dem, ja, an dieser guten Phase, wo der FCA auch im Moment drinsteckt. Vielleicht ist, und ich habe gesagt, nein, Gott vertelli, es ist viel zu viele Emotionen in dem Innen. Tun doch einfach mal die Shooter schauen, haben Freude, wenn sie gewinnen und sind nicht zu fest verrückt, wenn sie mal verlieren. Ja, vielleicht dürfen wir jetzt doch ein bisschen euphorisch sein. Weil wenn es der Stefan Meyerhofer sagt, ja, es könnte schon drin liegen, ich dann freuen wir uns jetzt auf den Aufstieg. Ja,
ich glaube, der Start war jetzt nicht gut, aber wie gesagt, die Gespräche jetzt, deswegen bin ich ja im Podcast, damit du so Insider bekommst, die Infos, die ich vom Olli einfach habe, dass der Trainer einfach richtig gut ist, dass die Mannschaft einfach auch gut ist, dass sie da wirklich ein paar richtig gute Spieler auch drinnen haben. Und natürlich, die Konkurrenz schläft nicht. Es ist die Challenge League wirklich eine brutale Liga, wo immer 3, 4, 5 Mannschaften wirklich um diesen ersten, zweiten Platz spielen können. Das ist einfach schon sehr ausgeglichen. Ja. Und da dann einfach der Verein zu sein, der dann wirklich am Schluss ganz oben steht, brauchst du auch ein bisschen Glück. Das gehört einfach im Fußball dazu und vielleicht haben sie jetzt einfach eine gute Phase, vor allem jetzt diese positiven letzten Spiele, wenn du das im Herbst einfach mitnimmst, eine gute Ausgangssituation schaffst fürs Frühjahr, aber dann da einfach wieder aus den Startlöchern kommst und einfach sagst, hey, wir packen es dieses Jahr, dann würde ich es einfach extrem ja, befürworten und würde mich einfach wirklich extrem freuen.
Ich glaube vor allem, wir haben genug Karma-Punkte gesammelt. Insbesondere, dass wir uns jetzt in die Therapiestunde begeben haben und das Spiel, das wir nicht mehr an den Radtanker aufarbeiten. Ja. Ich glaube, das ist ein perfekter Schlusspunkt. Besser kann es nicht sein, Stefan Meyerhofer. Danke viel mal, dass du bei uns dabei gewesen bist. Viel Erfolg noch bei deinem Hospiz beim FC Zürich und dann, hey, wer weiß, nächste Saison als Trainer. Also nicht bei Aarau, weil wir sind in der Super League und brauchen den Brunello weiterhin, aber...
Genau so ist es. Also mal schauen, wohin die Reise geht, aber wie gesagt, wenn Aarau aufsteigt, dann darfst du dich gerne wieder melden für den Podcast.
Ich nehme dich beim Wort. Das war es vom Stehplatz Brücklifeld. Macht's gut, kommt gut der Woche. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis in die Keybike.